Jetzt bei Radio Aktiv. Rechtsgebiete, die Wiederholung. Verantwortlich für die Sendung ist Moderator Roman von Alvensleben.
Recht schönen guten Tag, hier sind Sie wieder, die Rechtsgebiete bei Radio Aktiv live aus den Studios. Und eben gerade habe ich zu meinem Gast gesagt, die Julia-Wochen sind angebrochen. Letzte Woche Julia Niemeyer, tolle Sendung. Heute wieder Julia bei mir im Studio, aber Julia Maulhart, Ratsfrau. Aber darum geht's heute gar nicht, sondern es geht um ihre Berufung. So habe ich das jedenfalls im Vorgespräch herausgehört. Da lebt sie auf und das kann sie auch richtig gut. Sie ist nämlich Beraterin für Elektromobilität und in diesem Zusammenhang herzlich willkommen, Frau Maulhart.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch. Ich würde meine erste Frage mal so formulieren. Beraterin für Elektromobilität, da stelle ich mir jetzt so vor, naja, es gibt Elektroautos, setze ich mich rein, fahre ich los. Das scheint ja irgendwie ein bisschen anders zu sein. Ich glaube, dass das eine längere Antwort sein wird und wahrscheinlich hören wir jetzt erstmal Musik, René Klemeyer an der Technik und der sagt uns auch, was er eingelegt hat. Julia Maulhart als Beraterin für Elektromobilität in den Rechtsgebieten und wir haben gerade eben auf die Julia-Wochen noch scherzhaft gesagt, naja, Roman und Julia, Romeo und Julia, wir können das halten wie bei Shakespeare und wir duzen uns jetzt. Für mich ist das auch einfacher und im Radio macht man das ja auch häufig. Du bist Beraterin für Elektromobilität. Das ist ja mehr als wahrscheinlich dann nur ein Auto kaufen, reinsetzen und losfahren, sondern da muss man eine ganze Menge wissen. Wie bist du ausgebildet? Was ist das überhaupt?
Also ich kann ja mal anfangen, wann mich das Thema interessiert hat, nämlich 2008 schon. Da war noch nicht viel mit wirklich E-Autos am Markt, man konnte noch nicht wirklich was kaufen. Alle haben geforscht und entwickelt und ich habe einfach gelesen und mich für die Materie interessiert. So, und dann habe ich gedacht, nach ein paar Jahren, Mensch, du müsstest ja eigentlich mal dein ganz vieles Wissen zu Geld machen. Ja, ich verkaufe aber keine E-Autos in dem Sinne, ich bin kein Autoverkäufer, sondern ich berate im Prinzip wie ein Rechtsanwalt, wie ein Steuerberater auch, Leute, die eben was über die Technik wissen wollen, rechtliche Grundlagen, steuerliche Geschichte, obwohl ich auch kein Steuerberater bin, kann aber auch die Technik erklären und weiß, wie ein Akku funktioniert, also habe auch mal einen von innen gesehen. Das lernt man alles an der Handwerkskammer zum Beispiel in Dresden oder in München. Da wird man dann Beraterin für Elektromobilität und ja, ich habe ganz, ganz viele Tätigkeitsspektren einfach auch. Wir haben gerade mal gesprochen, ich habe an der Hochschule Weser-Bergland Studierende, denen ich die Technik erkläre, die im Bereich Energiewirtschaft das Thema Elektromobilität mit den ganzen Netzen und so weiter beachten müssen. Dann ist das nächste, wenn jemand eine Flotte hat und sagt, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal E-Autos kaufen. Ja, das ist ja gut und schön. Dann fahre ich rein theoretisch mit einem Verbrenner zu einer Tankstelle, das ist auch okay. Aber beim E-Auto hätte ich eigentlich gerne die Stromladestation bei mir zu Hause. Also wie mache ich das ganz einfach? Mit einer Wallbox, Mess- und Eichrecht? Oh, muss ich irgendwo was beachten? Was ist da eigentlich als Fragestellung? Ein Auto kaufen, ja, kann jeder. Kann auch jeder fahren. Auch da gibt es beim Führerschein ganz andere Thematiken, die plötzlich mit dem Gewicht zusammenhängen. Das Thema Rekuperieren braucht man beim Verbrenner gar nicht. Was ist das eigentlich? Also genau, mal Strom irgendwie beim Bremsen wieder in den Akku speisen. Wie funktioniert das eigentlich? Dafür gebe ich Schulungen, das sogenannte E-Pferdchen. Und wir, wenn Autos ausgeliefert werden, zum Beispiel in Kommunen, dann bieten wir dieses E-Pferdchen an, um eben den Mitarbeitern in den Kommunen die Fahrzeuge näher zu bringen, fahren mal eine Runde mit denen, laden mal eine Runde mit denen. Und alles, was sich an Fragen aufgibt, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung bei E-Autos, sind die teurer oder günstiger als Verbrenner? Wie ist das mit dem Wiederbeschaffungswert? Alles das sind Fragen, die mich in meinem ersten Leben als Betriebswirtin auch immer schon interessiert haben, die ich dann auch mal rechne.
Stichwort, dein erstes Leben. Stell dich mal ein bisschen vor, du kommst aus Hameln, du bist ja hier auch im Rat der Stadt Hameln. Zunächst mal bei den Grünen jetzt alleine oder selbst ist man ständig, so ungefähr. Das ist nicht das Thema, aber stell dich vor, Schule, Ausbildung, Studium, habe ich jetzt gehört, Betriebswirtschaft. Und wo und wie und wann?
Ich könnte jetzt anfangen bei den Matchbox-Autos, die ich mit meinem Bruder geteilt habe. Da war das die erste Berührung. Aber mal ganz im Ernst. Also ich habe auf dem Fachgymnasium Wirtschaft mein Abi gemacht, hier an der Handelslehranstalt. Habe dann ein Jahr Praktikum gemacht und habe überlegt, ja, was will ich denn eigentlich im Leben machen? Und die zwei Möglichkeiten waren, entweder Fotografie zu studieren oder betriebswirtschaftlich unterwegs zu sein. Und wenn man vom Fachgymnasium Wirtschaft kommt und die HSW, beziehungsweise damals noch die Berufsakademie, direkt gegenüber ist, ist es auch relativ einfach, dann zu sagen, okay, ich bleib in dem Bereich und mache eine kaufmännische Grundausbildung sozusagen. Ja, und habe dann immer im kaufmännischen Bereich gearbeitet, bis irgendwann 2008 die Elektromobilität kam.
Und damit kommen wir gleich zurück. Rechtsgebiete hier bei Radioaktiv. Julia Maulhardt, Beraterin für Elektromobilität. Und wir haben gerade gehört, dass das durchaus sehr anspruchsvoll ist, was du da erlernt und gelernt hast und jetzt auch lehrst. Ich kann mir vorstellen, dass man da durchaus Beratungen benötigt, auch bei der Entscheidung, was man für ein Auto erwirbt, wenn man sagt, ich möchte eigentlich im E-Bereich mobil sein. Du hast aber vorhin erwähnt, und jetzt komme ich nochmal zurück, Dresden, München, da hast du deine Ausbildung gemacht in diesem Bereich. Was hast du da gelernt? Was für Fächer gab es da? Wie lief dieser Tag ab? War das nur zwei Tage irgendein Vortrag oder war das schon sehr intensiv, so dass man auch das Vertrauen hat, wenn wir da hingehen und lassen uns beraten, dann kommt da was Kompetentes zurück?
Ja, ich kann mal anfangen. Also warum Dresden und warum München und warum nicht Hameln? So, also selbst Hannover war es ja nicht. Das Schaufenster Elektromobilität hat zwar groß gesagt, wir müssen auch Geld für Beratung ausgeben, für Wissensvermittlung, hat das aber hier in Niedersachsen nicht gemacht. So, und wer das werden wollte und wer ein bisschen mehr wissen wollte und wer eine fundierte Ausbildung haben wollte, der musste eben über dieses Schaufenster entweder nach Dresden oder nach München. Also da waren die Inhalte identisch und das hat sich ein bisschen aufgesplittert. Also es waren zweimal drei Module und einmal ging es um die Fahrzeugtechnik, einmal ging es um die ganz rechtlichen Geschichten, also Stadtplanung, Kommunalrecht, die ganzen Gesetzentexte, aber auch wie man berät, also auch Rhetorikkurse. Und dann gab es eins, da habe ich die Hände vor den Kopf geschlagen und habe gesagt, oh, Physik und Chemie habe ich doch eigentlich abgewählt, aus gutem Grund. Elektrotechnik, ja, okay, Strom, naja, da war das Elektrobildungszentrum, wo man dann wirklich mit Strom, Ampere und so weiter, Kapazitäten, diese ganzen Worte, die man einfach immer bringen muss, dann eben auch berechnen kann, also Wirtschaftlichkeitsformeln und eben auch Stromberechnungen, wann passiert was, was darf nicht passieren. Und spannend für mich war natürlich, dass man auch mal ein Auto auseinandergebaut hat. Bis in den Akku raus konnte man eben gucken, wo sitzen die Module, wie sehen die eigentlich aus, wie sind die verkapselt, was passiert, wenn ein Modul kaputt ist, ist dann gleich der ganze Akku Schrott. Also das ist eine schöne Ausbildung gewesen, wo es dann wirklich auch einen ordentlichen Titel gab, den man als Frau sicherlich noch eher braucht als Mann.
Wie war das Verhältnis, weil du das gerade gesagt hast, frag das doch mal, oder so habe ich das verstanden, waren da nur Männer, die diesen Beratungsjob quasi oder diese Beratungsausbildung gemacht haben, oder und du warst die einzige Frau?
Wir sind mit 20 Teilnehmern gestartet. Eine Frau hat die Prüfung gemacht, die steht heute hier. Die andere Frau, die mit mir angetreten hat, wir haben also zwei Frauen am Start gehabt, hat gesagt, ach nee, naja, ich arbeite nur am Autohaus, ich brauche, ich sag mal, ein Teilnahmezertifikat, aber ich muss nicht noch die Prüfung machen und muss nicht auch noch eine Arbeit ausarbeiten, um dann diese wirkliche Ausbildung zu haben.
Diese Ausbildung hat ja in deiner Aufzählung ganz viele rechtliche Themen auch, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt, als wir uns verabredet haben. Du warst ja in der Sportsendung eigentlich und Pablo hat gesagt, Mensch, sprich doch mal mit der Julia Maulhardt über diese Beratung für Elektromobilität. Und ich finde das schon recht überraschend, dass man wirklich so vielfältig antizipieren und nachdenken muss, wenn man ein Elektroauto kaufen will. Was mich interessiert gleich für den Take nach der Musik ist, es wird ja diskutiert, ist Elektromobilität überhaupt ja in der Energiebilanz so vorteilhaft? Was ist mit der Konkurrenz zum Wasserstoff? Ist man da weiter? Und was sagt die Beraterin für Elektromobilität dazu? Rechtsgebiete bei Radioaktiv, Julia Maulert, Beraterin für Elektromobilität hier in der Sendung live bei Radioaktiv. Ja, vorhin vor der Musik habe ich so ein bisschen aufgeworfen, ist die Effektivität gegeben bei E-Mobilität und was ist mit Wasserstoff und das Verhältnis? Was sagt die Beraterin dazu?
Wasserstoff ist eins meiner Lieblingsthemen. Nicht, weil ich tatsächlich Wasserstoff verkaufe, sondern E-Mobilität, sondern weil ich das immer wieder gefragt werde. Und man muss einfach gucken, wie oft ein Stoff umgewandelt wird. Weil bei jeder Umwandlung verliert der Stoff etwas. Selbst wenn ich Strom über längere Strecken transportiere, verliert er an Wirkung. So, wenn ich Wasser irgendwo hinbringe, dann schwappt irgendwann auch mal was daneben und dann ist der Transportverlust da. Und das ist bei Wasserstoff dreimal so hoch in der Umwandlung wie bei Strom, als wenn ich Strom direkt aus der Leitung nehme und in das Auto bringe. Deshalb Wasserstoff gut und schön, ja, wenn das aus erneuerbaren Energien A hergestellt wird, B in großen Mengen überflüssig ist, das heißt, wir den Strom nicht ins Netz bekommen, dann kann man daraus nochmal Wasserstoff machen zum Zwischenspeichern. Aber selbst die nationale Offensive für Wasserstoff, so heißt ja unsere Bundesregierungsabteilung dafür, sagt selber in ihrem Strategiegespräch, Wasserstoff sehen Sie nicht im Pkw-Bereich, maximal im Lkw-Bereich, wo lange Distanzen zu fahren sind, beim Transportwesen noch in Schiffen und in Flugzeugen und in der Industrie. Für mich eigentlich der wichtigste Moment, wo man Wasserstoff nutzen kann, als saisonalen Speicher zum Beispiel, um die Sonnenenergie in den Winter zu bekommen. Dafür ist Wasserstoff gut, aber im Auto bitte nicht.
Jetzt stelle ich mir mal vor, alle fahren ein Elektroauto. Und das ist ja das Ziel irgendwie. Und dann habe ich die Ladezeit im Kopf, die vielleicht so ein Vorgang, Ladevorgang dauert. Das ist ja nicht mal eben tanken, Hahn rein, Diesel, Benzin, irgendwas und nach 3 Minuten abgeschlossen, sondern das dauert ja dann wirklich längere Zeit. Wie soll das funktionieren, wenn Tankstellen quasi 20, 25 Minuten Autos vor ihren Ladesäulen stehen haben und jeder das fährt? Gibt's da Berechnungen? Was sagst du dazu?
Also, das neueste Seminar, was ich am Donnerstag besucht habe von Phoenix Contact, war, dass sie gerade in der Entwicklung sind, in 3 Minuten 100 Kilometer Ladeleistung in das Auto zu bekommen. Das ist schon viel. Muss extra gekühlt werden. Es wird unheimlich warm. Deshalb sind 3 Minuten für 100 Kilometer gerade state of the art. Also das verwendet Porsche und Audi in den Fahrzeugen gerade. Die arbeiten aber auch mit 800 Volt Systemen. Bei den normalen klassischen E-Autos sind es 400 Volt Systeme, um dann nochmal eine Zahl reinzubringen. Und wenn alle E-Autos fahren, wäre ich zumindest schon mal froh und überflüssig. aber das Thema ist einfach, was mache ich in der Zwischenzeit? Alle haben Waschmaschinen. Alle schließen die vielleicht auch zur gleichen Zeit an, das mag alles gut sein, aber ich gucke doch meiner Waschmaschine nicht beim Waschen zu. Ich gehe doch weg. Also, ich muss einfach von dem Gedanken wegkommen, dass ich während des Ladevorgangs, also ehemals tanken, nichts anderes tun kann. Das Auto steht doch 23 Stunden am Tag. So, also wenn ich privat das Auto über Nacht laden kann, super, 8 Stunden, die schlafe ich. Da brauche ich nichts machen, das geht. Zweitens, wenn ich unterwegs bin, ja, dann bin ich ja irgendwo, um irgendwo hinzufahren. Vielleicht ist da ja auch eine E-Lademöglichkeit. Schokostecker, abgesichert, reicht im Normalfall. Alle Elektriker schreien jetzt, ja, aber es geht. Tatsächlich, es geht. So, und im nächsten Moment heißt es ja, wenn ich in die Innenstadt fahre, hier bei den Stadtwerken an den Ladestationen stehe, ja, möchte ich an der Ladestation stehen bleiben oder möchte ich nicht in die Innenstadt, um einzukaufen oder auf dem Hamelner Wochenmarkt und da irgendwie einkaufen? Das heißt, ich nutze ja meine Zeit ganz anders und da muss man umparken im Kopf. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass man das nicht mehr als reinen Tankvorgang sieht, sondern nebenbei das Tanken, das Laden erledigt.
Ja, das habe ich verstanden, aber wenn jetzt alle plötzlich dieses nebenbei haben wollen, dann brauchen wir ja auch eine Vielzahl von Ladestationen oder Anladestationen. Und die gibt's noch nicht in der Infrastruktur und in dieser Breite. Also ich weiß nicht, wie viele Autos hier im Landkreis Hameln-Pyrmont zugelassen sind, aber man bräuchte ja wahrscheinlich mindestens die Hälfte an Ladestationen, oder?
Man rechnet 1:10.
Okay.
Dadurch, dass man in zu Hause laden kann. Das tanken konnte man früher nicht zu Hause, ging nicht. Also keiner hat irgendwie einen Mineralöltank unten im Keller, den man fürs Auto nutzt. Also 1:10 ist die Quote. Wir sind im Landkreis ungefähr bei 200 Stück. Das heißt, wir bräuchten eigentlich 2. Die haben wir. Also wir haben mehrfach davon. Und man sieht ja auch, wenn man da mal ein bisschen drauf guckt, nicht alle laden ja an dieser Ladestation, sondern die meisten laden tatsächlich im Moment zu Hause, weil sie zu Hause sind, zu Hause arbeiten, gerade im Homeoffice. Das heißt, die öffentliche Ladeinfrastruktur ist nicht so, wie man sie einschätzt. Also sie ist im Moment überdimensioniert für die Fahrzeuge. Und ich habe mal selber, weil mich das Thema interessiert hat, überlegt, was passiert eigentlich, wenn wir diese 1 Million Fahrzeuge von Frau Merkel, die sie mal angekündigt hat, alle auf der Straße haben? Reicht dann die Strommenge? Ja, das ist mehr als das, was wir heute aktuell ins Ausland verschenken, verkaufen oder noch Geld dafür bekommen, dafür, dass wir es abgeben, um unser Netz stabil zu halten. Das heißt, das ist unsere Reserve, die wir in unsere Autos laden können und dann wieder rausgeben können, das geht technisch auch schon, und dann wieder dem Netz zur Verfügung stellen können. Wir haben ganz andere Möglichkeiten als mit dem Erdöl.
In den Rechtsgebieten hier bei Radioaktiv, Julia Maulhardt als Beraterin für Elektromobilität. Wir sind gleich wieder für Sie da. Mein Name ist Roman von Alvensim und an der Technik René Kleemeyer. Geboren, um zu leben, unheilig, hier in den Rechtsgebieten bei Radioaktiv. E-Mobilität, Julia Maulhardt. Also ich finde das schon sehr differenziert und vielfältig und du hast eben gerade gesagt, ich kann alles beantworten, du kannst mich alles fragen. Und ich glaube, das stimmt sogar.
In diesem Zusammenhang. Dafür bin ich hier, ja.
Ja, du bist ja auch Politikerin, da zweifelt man das ja manchmal an. Wenn ich das
so Politiker sehe. Können nicht rechnen, deshalb haben wir gerade die Rechenaufgabe nochmal aufgeklärt, genau, weil der René, Techniker René, kann das.
René, ist das aufgefallen, dass du irgendwas falsch gerechnet hast?
Ich habe eine Kommastelle.
Okay, also ja. Wir waren, glaube ich, bei... René, hilf uns mal.
200 Fahrzeuge... 1:10 sind nicht 2, sondern 20.
Okay.
Das hat er nochmal aufgeklärt. Vielen Dank dafür.
Ja, gut, dass wir René haben. Und auch mein Dank natürlich, dass er hier so seit Jahren jeden Samstag mit mir die Sendung fährt an der Technik. Was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Genau, ich wollte mal wissen, was das alles so kostet.
Also wir wollten mal rechnen,
tanken, ja. Stadtwerke, man kann da sich irgendwo hinstellen. Ist das alles umsonst? Ich habe immer so den Eindruck, dass man sein Auto irgendwo kostenlos betanken kann, wenn man da steht und einkaufen geht. Es gibt ja inzwischen auch bei Supermärkten, bei Marktkauf, bei Kaufland, auf dem Parkplatz Multimarkt und so weiter. Ich will jetzt gar keine Werbung machen. Ich glaube auch bei Lidl und bei Aldi und überall gibt es irgendwo Ladestationen, steht immer E-Autos. Muss man da bezahlen? Und wie wird das, wenn man bezahlen muss, überhaupt abgebucht? PayPal, E-Pol?
Genau da reden wir jetzt über spannende rechtliche Themen, aber auch kaufmännische Themen. So, also erstmal kann man gratis tanken. Ja, geht. Das geht in Deutschland und das wird es auch weiterhin geben, weil ich sag mal, die dummen Ladestationen, die keine Abrechnungstechnik dahinter haben, haben ja auch keine Möglichkeit, irgendwie mit einem Zähler das Ganze abzurechnen. Das heißt, die Leute, die jetzt auf halböffentlichen Grund, also sprich beim Supermarkt, auf dem Parkplatz eine E-Ladestation hinstellen, die haben ja einen ganz anderen Hintergrund. Die wollen ja, dass derjenige, der sich ein E-Auto leisten kann, was ja erstmal in der Anschaffung teurer ist, wenn es keine Förderung gibt, dann auch zu einem kommt und vielleicht, weil man ja so lange steht, auch lange im Geschäft ist und einkauft. Das heißt, da gibt es auch schon Studien drüber, dass E-Autofahrer 20% mehr Umsatz in diesem Laden erwirtschaften, weil sie einfach ganz entspannt ja nochmal durch die Gänge gucken können und dann nochmal was finden, was sie eigentlich vorher nicht auf dem Zettel hatten. So, das heißt, für den Ladenbetreiber lohnt es sich tatsächlich, den Strom zu verschenken. In dem Fall. Aber natürlich gibt es auch die Möglichkeit abzurechnen. Man kann einmal den Parkplatz berechnen, ganz klar. Man kann aber auch, da muss man aber die teure Abrechnungstechnik in den Ladesäulen haben, eben auch mit dem Mess- und Eichrecht, da eben für sorgen, dass die Kilowattstunde genau abgerechnet wird. Und dann gibt es verschiedenste Modelle. Man kann das mit einer normalen EC-Karte machen, man kann das mit einer Kreditkarte machen, man kann das über PayPal machen, man kann das mit einer vorher gebuchten Flatrate tun. Also es gibt alle Möglichkeiten, alle Kombinationen dazwischen und deshalb ist dieses Mess- und Eichrecht auch so wichtig, weil man könnte ja jetzt sagen, ach naja, ich kombiniere das Parken mit dem Laden und habe da zwei Faktoren drin. Ich kann aber auch sagen, naja, also ich mache das kostenlos, dann brauche ich die ganze Technik schon mal nicht, damit ist die Wallbox noch nicht mal ein Drittel so teuer, weil die Ladestation wirklich diese komplizierte Technik sich auch bezahlen lässt und das Mess- und Eichrecht da auch furchtbare Blüten trägt, was die Abrechnung dahinter ausmacht. Und das ist kompliziert. Tesla macht es ganz einfach. Die sagen, du hast das Auto einmal bei mir gekauft. Also alte Fahrzeuge waren richtig teuer, aber man hat eine Stromflatrate für das Autoleben. Man muss sich nie wieder um irgendwas kümmern. Und im zweiten Modell hat Herr Musk leider erkannt, oh, das wollen jetzt aber ganz, ganz viele. Da verdiene ich jetzt nichts mehr dran, weil die Autos müssen günstiger werden. Also mache ich eine sogenannte Flatrate, die so und so viel Kilowattstunden im Jahr behalten kann. Aber darüber hinaus muss abgerechnet werden. Und wenn man abrechnet, erkennt das Auto mit der hinterlegten Kreditkarte bei Tesla, wie viel Strom geflossen ist und was die Kilowattstunde kostet. Und das wird automatisch vom Konto abgebucht.
Hört sich irgendwie praktisch an. Gibt es das auch auf Basis von Kryptowährungen, diese Abbuchungssysteme? Vielleicht habe ich eine Frage gestellt, die du nicht beantworten kannst.
Also ich habe noch nie gehört, dass man mit Bitcoins zahlen kann.
Doch, kann man.
Ja, aber nicht an Ladestationen. Okay. Also das wäre mir neu tatsächlich. Aber es gibt immer noch harte Währung, die dann zum Abrechnen des Stroms
geht. Es geht um die Effektivität von Elektrofahrzeugen und offensichtlich scheint das so zu sein und sicherlich für den einen oder anderen auch einen Anreiz bieten, der jetzt zuhört, zu sagen, Mensch, da denke ich mal drüber nach. Und wenn man da Beratung haben will, kann man dich auch engagieren. Wir sind gleich wieder hier in den Rechtsgebieten bei Radioaktiv mit der Fachberaterin Elektromobilität Julia Maulhardt. Rechtsgebiet hier bei Radioaktiv, Elektromobilität und das Recht, das ist ja sehr umfassend. Wir werden eine zweite Sendung machen müssen, liebe Julia. Das heißt, ja. Du müsst mir nochmal den Charme deiner Gegenwart offerieren. Vielleicht sprechen wir darüber und machen das nochmal. Weil es gibt, glaube ich, viele, viele Themen. Jetzt zum Beispiel habe ich auf meinem Zettel stehen, also ich hätte zum Beispiel Fragen, kann man bestehende Fahrzeuge umrichten, Dieselmotor raus, Dings rein. Aber wenn ich ein Neufahrzeug komme, was gibt's für Förderungen und so weiter, das werden wir jetzt in 5 Minuten gar nicht mehr beantworten können. Thema Förderung. Man liest das überall, kaufen Sie jetzt Flottenförderung und, vielleicht auch soziale Dienstleister, Pflegedienste, was auch immer, könnten da ja vielleicht von profitieren und die Effektivität des Nutzens von E-Mobilität tatsächlich auch umsetzen und anwenden. Da berätst du auch und da bist du sicherlich auch aufgrund deiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung Profi, gehe ich mal von aus. Welche Möglichkeiten der Förderung gibt es, wenn du dir da mal so ein Kurzraster abliefern kannst?
Ja, also es gibt verschiedene Förderprogramme. Also der Pflegedienst war gerade schon angesprochen. Das Thema Sozial und Mobil hilft bei der Umstellung von Flottenfahrzeugen im Bereich Pflege und Sozialdienste. Da bekommt man zu der sogenannten Innovations-BAFA-Prämie, die jeder jetzt eigentlich kennt, wenn man ein Auto kauft, nochmal Geld on top. Also zusätzlich zu den 9.000 Euro, die man gesplittet in 6.000 Euro vom Staat plus 3.000 Euro vom Hersteller Minimum. Ja, es gibt aber auch Hersteller, die wesentlich mehr geben. Also in Summe kommt man tatsächlich, wenn man so ein asiatisches Modell zum Beispiel kauft, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, liegt man bei 11.000 Euro einfach vom Listenpreis runter, ohne dass man einmal verhandelt hat, nur weil man die Förderung haben möchte. So, 11.000 Euro ist eine stolze Summe fürs Fahrzeug. Dann muss man sehen, Ladeinfrastruktur. Also, wie rüste ich jetzt mein Zuhause um? Reicht es, wenn ich den Schokostecker nehme? It depends, würde der Engländer sagen. Also ja, wenn genug Absicherung dahinter ist, da muss man einen Elektriker kommen lassen. Aber die Wallboxen, die sogenannten Lader, kosten eben auch Geld. So, und die KfW fördert das Ganze jetzt gerade mit 900 Euro pro Wallbox Minimum. So eine Wallbox kostet zwischen 500 Euro bis 1500 Euro. Und wenn man dann noch Tiefbaumaßnahmen dazu nimmt, kann man da auch mal bei 2000 Euro liegen. So, also auch da kriegt man Geld dazu. In Niedersachsen ist die Förderungsberatung sehr einfach, weil die Niedersachsen haben am wenigsten. In Nordrhein-Westfalen gibt es dann noch andere Punkte, die man berücksichtigen kann. Also da gibt es wesentlich mehr. Und man kann auch beides kombinieren. Und man kann ja auch noch, wenn man eine PV-Anlage hat, auch noch da Förderung bekommen. Also da sind so Themen, die ineinander greifen. Und da wird es natürlich dann auch spannend. Kommunen, auch einzeln, Städte können nochmal, auch Stadtwerke können nochmal einzeln Förderung geben. Und deshalb gucke ich mir jeden Fall einzeln nochmal an. Und dann gibt es ja noch den günstigeren Unterhalt des Fahrzeugs. Also man spart nicht nur beim Kauf und bei der Ladeinfrastruktur, sondern auch bei der Wirtschaftlichkeit hinten raus, weil dieses Auto ist einfacher gebaut, wo weniger Teile drin sind, geht weniger kaputt, kein Ölwechsel mehr, kein Zahnriemen mehr, keine beweglichen Teile, die irgendwo kaputt gehen können. Auch da wird es schnell mal teuer, das hat ein E-Auto auch nicht.
Wenn man die Beratung haben will, dann muss man dich ansehen oder sollte man dich ansehen? Wie kann man dich erreichen und wie kann man Kontakt zu dir aufnehmen? Ich kann mir vorstellen, dass wenn doch wir einige Hörerinnen und Hörer identifizieren können, haben wir schon, René und ich haben das schon mal in der Vergangenheit gemacht, wir haben schon mal welche getroffen, die radioaktiv Rechtsgebiete hören, dass das interessant ist, dass der eine oder andere denkt, Mensch, das hört sich ziemlich klasse an, ich überlege mir das umzustellen, meinen Autokauf im nächsten Mal da auszurichten. Wie erreicht man dich?
Unter Corona-Bedingungen natürlich am besten über meine Homepage. Wenn man Beratung für Elektromobilität.de eingibt, dann kommt man zu mir. Da ist ein Kontaktformular und eine Telefonnummer. Die mag ich jetzt nicht im Radio sagen. Alles gut, aber auch im Klütviertel bin ich in einem Büro. Also auch da kann man mich aufsuchen unter Corona-Bedingungen. Aber ich komme auch tatsächlich für Beratungen raus, weil man eben auch die Situation vor Ort einfach sich angucken muss, wie das in der eigentlichen Immobilie aussieht. Und da gibt es halt auch immer Sachen, die man dann beachten muss.
Rechtsgebiete bei radioaktiv Elektromobilität. Wir haben noch nicht mal Rechtliches berührt, sagt Julia Maulhardt und hat damit recht, denn es gibt ganz viele rechtliche Komponenten, die man eben auch im Zusammenhang mit der Anschaffung eines Elektrofahrzeuges zu bedenken hat. Es gibt rechtliche Dinge mit Führerscheinen und so weiter, da ist einiges anders und auch zu beachten und deswegen haben wir uns verständigt darauf, dass wir nächste Woche nochmal senden. Richtig?
Gerne.
Jetzt hat René sein Mikro, du musst nochmal gerne.
Hat man trotzdem gehört, hat man
nicht
gehört.
Ich sag ganz oft gerne.
Okay, ja, also ich finde das auch gut. Eine Frage noch kurz mal, weil wir jetzt gleich zum Ende kommen. Kennst du Glückskekse?
Ja, kenne ich. Schmecken.
Die schmecken und die machen heute so einen Verkauf im Güterbahnhof, wo die Firma Happy oder Effects Marketing ihren Sitz hat. Da findet ein Verkauf statt zugunsten eines behinderten Jungen, Ari. Der ist auch da und ich war vorhin da auch und die haben gesagt, die schalten das Radio an und wollen jetzt radioaktiv Rechtsgebiete hören. Deswegen bestellen wir mal schöne Grüße dahin. Vielen Dank, dass ihr zuhört. Das waren nämlich die Zuhörer, die wir...
Auch meine Fahrerinnen haben tatsächlich vor dem Rennen von mir diese Glückskekse bekommen, um im Rennen besser abschneiden zu können.
Eine schöne Botschaft. Wir sprechen nächste Woche weiter über Elektromobilität und rechtliche Dinge und warum es eben vorteilhaft ist, sich nicht nur über ein Elektrofahrzeug zu informieren, sondern es vielleicht auch anzuschaffen mit Julia Maulhardt. Vielen Dank heute dafür, dass du hier warst, war sehr kurzweilig und auch super interessant. Danke von mir aus. Vielleicht willst du noch was loswerden.
Danke an dich.
Du hast ein E-Fahrzeug und fährst jetzt wieder nach Hause. Und die sind total leise, ne? Also ich weiß nicht, wer jetzt schon mal in einem gefahren ist. Gibt auch einen Stammtisch im Moment jetzt auch nicht. Man kann das auch testen. Wir sprechen das nächste Woche weiter durch. Ich darf mich verabschieden. Roman von Alvensheim. Und tschüss. Schönes Wochenende.
Die Sendung Rechtsgebiete ist eine Talksendung und ersetzt keine rechtliche Beratung. Für die Aussagen besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Radioaktiv ist für diese Sendung nicht verantwortlich.